Wohl kaum eine andere Wahl hat so viele Auswirkungen weltweit wie die US-Präsidentschaftswahl, besonders in der Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik. Geht es aber um das Thema Klima, da muss man seit einigen Jahren festhalten, da halten sich die USA vornehm zurück oder sie ziehen sich gar aus internationalen Abkommen zurück, wie unter Donald Trump. Welchen Stellenwert das Thema Klima im Kampf ums Weiße Haus hat, so kurz vor dem jährlichen Klimagipfel in Aserbaidschan, das möchte ich jetzt besprechen mit Dr. Sonja Tilges aus der Forschungsgruppe Globale Fragen. Hallo.
Hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Und ich bin Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Frau Tilges, wir zeichnen diese Folge ja vor der Wahl auf, also wir sind noch mitten im Wahlkampf. Welche Rolle hat denn Klimapolitik da drin bisher gespielt?
Ja, leider eigentlich keine besonders hervorgehobene Rolle, muss man sagen. Das ist auch traditionell eigentlich so ein bisschen der Fall. Es liegt auch daran, dass Klimaschutz, Klimapolitik jetzt keine wahlentscheidenden Themen sind in aller Regel. Das treibt die Leute nicht zur Wahlurne. Es ist deswegen ein bisschen vorgekommen bei Donald Trump, tatsächlich im negativen Sinne sozusagen. Er hat eigentlich vor allem immer nur, wenn er über Klimaschutz gesprochen hat, unterstrichen, dass er sämtliche Maßnahmen rückgängig machen will im Klimaschutz, die Biden-Administration jetzt eingeführt hat, einfach weil er kein Interesse am Klimaschutz hat. Er glaubt nicht unbedingt zumindest an die Dringlichkeit des Klimawandels und deswegen war der Fokus da eher so ein bisschen, wie kann man das jetzt alles rückgängig machen, was schon gemacht wurde. Bei Kamala Harris ist es auch tatsächlich überraschend, glaube ich, für viele kein großes Thema bisher gewesen. Also sie hat es hier und da erwähnt im Wahlkampf, dass sie natürlich schon an den Klimawandel glaubt, dass sie da auch Maßnahmen befürwortet, dass sie internationale Kooperation dazu befürwortet. Aber es war eben auch kein riesengroßes Thema tatsächlich, auch bei ihr nicht.
Ja, was die im Einzelnen dann vielleicht doch gesagt haben oder auch vielleicht nicht gesagt haben, woraus man ja auch durchaus Schlüsse ziehen kann, da kommen wir gleich noch dazu. Mich würde aber noch interessieren, wenn Sie sich jetzt an andere Wahlkämpfe von früher erinnern, vielleicht auch den Trump-Clinton, Trump-Biden, welche Rolle hat Klima da gespielt? Eine größere oder eine eher kleinere Rolle als jetzt?
Also ich erinnere mich vor allem an den Trump-Biden-Wahlkampf zurück. Da war es tatsächlich dann so, dass kurz vor der Ziellinie sozusagen in den letzten Wochen und Monaten vor der Wahl vor allem Jugendgruppen, soziale Bewegungen entstanden sind, größer nochmal geworden sind für den Klimaschutz. Und das waren eben viele, vor allem junge Menschen, die sich zusammengetan haben und die gefordert haben von Biden, dass er da nachlegen muss, weil er in ihren Augen nicht ambitioniert genug war. Und das hat Biden dann tatsächlich auch im Wahlkampf schon gemacht und hat, da kommen wir auch noch sicher drauf zu sprechen, auch vieles davon dann umgesetzt. Also da war es tatsächlich so, es war dann nicht das einzige wichtige Wahlkampfthema natürlich, aber zumindest hat es Aufmerksamkeit generiert und es hat auch tatsächlich zu einer Veränderung im Wahlkampf und später sicherlich auch in der politischen Agenda der beiden Administrationen geführt. Also das war vielleicht eine Ausnahme, muss man sagen. Also das haben wir in der Vergangenheit nicht so beobachtet und eben auch in diesem Wahlkampf in der Form nicht wieder, aber es hatte eben auch schon mal auf jeden Fall einen höheren Stellenwert durchaus.
Ja, dann schauen wir doch genau in diese Zeit zurück. Wie würden Sie denn Donald Trumps Haltung zu Klimafragen beschreiben, explizit als Präsident in dieser Zeit?
Ja, also das ist immer ein sehr, sehr frustrierender Blick, den man da zurückwirft. Der ist, glaube ich, es ist wichtig, das zu tun, um auch ein bisschen zu wissen, was er jetzt vielleicht auch vorhat, sollte er wieder zum Präsidenten gewählt werden. Aber tatsächlich war es so, er hat in seiner Amtszeit tatsächlich gar nicht viel Zeit damit verbracht, nochmal dieses klimaskeptische Argument zu machen, also dass er gar nicht an den Klimawandel glaubt. Er hat sich aber einfach gleich daran gemacht, sämtliche, vor allem Regulierungen, die Administration in diesem Bereich eingeführt hatte. Da ging es um Fahrzeuge, es ging um Kraftwerke und um die Öl- und Gasindustrie. Da hat er zum Beispiel verschiedene Infrastrukturprojekte gebremst gehabt, also Obama. Und Trump hat sich gleich daran gemacht, das alles rückgängig zu machen. Also entweder abzuschwächen, die Regulierung, oder rückgängig zu machen. Er hatte dafür ganz gute Voraussetzungen, muss man sagen. Das sind andere Voraussetzungen, als er dieses Mal hätte, weil es gab keine keinerlei Gesetzesgrundlage für diese Klimaschutzmaßnahmen. Mhm. Und das hat er auch genutzt. Also insgesamt geht man davon aus, dass er im Umweltbereich als Ganzes über 100 verschiedene Regulierungen rückgängig gemacht hat oder abgeschwächt hat. Also er hat einfach, ist einen sehr destruktiven Kurs gefahren in der Politik. Klimapolitik kann man es ja eigentlich nicht nennen, aber es war quasi seine Politik gegen den Klimaschutz.
Ja, aber sein größter Gassenhauer während des Wahlkampfs war ja, ich möchte raus aus dem Paris Agreement, ich möchte raus aus dem Paris-Abkommen. Hat er das dann auch schnell gemacht eigentlich?
Genau, er hatte das zuerst angekündigt in seinem Wahlkampf damals. Dann war der Fokus davon erstmal ein bisschen weggekommen, aber schließlich hat er es dann doch noch angekündigt, er wird es machen. Es hat dann ein paar Jahre gedauert, bis es tatsächlich vollzogen werden konnte. Aber die USA waren effektiv für ein paar Monate, bevor Biden dann ins Amt gekommen ist, aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Also das war international tatsächlich ein sehr großer Schritt, zumal man eben auch in der Zeit davor natürlich die ganze Zeit wusste, die Trump-Administration hat keinerlei Interesse am Klimaschutz. Es waren damals auch Delegationen auf den UN-Klimaverhandlungen, auf den COPs dort, aber die haben quasi nicht produktiv beigetragen zu den Klimaverhandlungen. Und das war auf jeden Fall natürlich ein sehr, sehr drastischer Schritt. Und für den internationalen Klimaschutz hatte das durchaus sehr negative Folgen, diesen Bremser zu haben, der, das muss man ja eben auch immer sich ins Gedächtnis rufen, eben der zweitgrößte weltweite Verursacher ist von Treibhausgasemissionen. Also wenn hier nichts mehr kommt an Klimaschutzmaßnahmen, ist das natürlich schon sehr wichtig, auch für andere Länder.
Ja. Auch seine jetzige Herausforderin bzw. Widersacherin Kamala Harris war, bzw. sie ist ja eigentlich noch im Amt als Vizepräsidentin, kein ganz kleines Amt. Hat sie denn in den vergangenen 4 Jahren nennenswert etwas für den Kampf gegen die Klimakrise getan?
Das ist immer ein bisschen schwer, tatsächlich natürlich auseinander zu klamüsern, was hat jetzt Biden davon gemacht und was hat jetzt Harris davon gemacht. Aber ein paar Impulse kann man natürlich durchaus sehen. Also allen voran ist natürlich Harris für die Verabschiedung des Inflation Reduction Acts quasi verantwortlich, also dem Klimaschutzgesetz, das die USA jetzt haben, weil ihre Stimme da tatsächlich notwendig war, um dieses Gesetz zu verabschieden. Es ist nicht immer der Fall, aber weil ein Gleichstand bei den Stimmen war, in dem Fall im US-Senat, musste sie ihre Stimme abgeben als Präsidentin des Senats. Das ist die weitere Funktion, die sie als Vizepräsidentin hat. Und damit konnte dieses Gesetz verabschiedet werden. Also das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und darüber hinaus sind's andere Dinge, wie zum Beispiel, sie hat die Biden-Administration letztes Jahr auf der Klimakonferenz vertreten und sie hat sich auch in verschiedenen Kooperationsformaten ziemlich aktiv gezeigt. Also unter anderem hat sie zum Beispiel dabei geholfen, Mittel zu mobilisieren für einen Fonds, auch private Mittel, die afrikanische Staaten dann dabei unterstützen sollen, Anpassungs- und Emissionsminderungsmaßnahmen einzuführen. Also sie war schon auf jeden Fall in diesem Klimaschutzbereich durchaus auch selber aktiv in ihrer Zeit als Vizepräsidentin.
Und sie wollte ja 2019 auch schon mal Präsidentin werden, ist dann aus dem Race rausgedroppt, wie man im Englischen sagt. Und da hat sie ja durchaus auch die eine oder andere Versprechung oder den einen oder anderen Punkt in der Klimapolitik schon gemacht. Was davon hat sich denn am Ende im Amt als Vizepräsidentin, klar, immer Präsident war jemand anders, hat die Richtlinie vorgegeben, aber was hat sich aus ihrem Wahlkampf möglicherweise dann im Amt wiedergefunden?
Also sie ist auf jeden Fall, hat sich da sehr viel zurücknehmen müssen in dem, was sie ursprünglich gefordert hat. Also sie hatte in ihrem Wahlkampf tatsächlich relativ radikale Klimaforderungen. Sie hatte sich dem Green New Deal angeschlossen. Da sollte es damals, das wäre jetzt tatsächlich um 2030 schon der Fall gewesen, eine komplette Dekarbonisierung des Stromsystems in den USA geben. Es sollte eine Klimasteuer zum Beispiel eingeführt werden. Es sollte Fracking verboten werden. Also sie hatte so ein paar, quasi aus amerikanischer Sicht schon relativ radikale Ideen da drin. Die haben sich alle nicht umgesetzt tatsächlich in ihrer Zeit als Vizepräsidentin. Davon ist sie abgerückt, auch in ihrem jetzigen Wahlkampf. Was sich aber durchaus durch gezogen hat und wahrscheinlich auch ihre Handschrift trägt, ist ihr traditionelles, ihre Fürsprache, kann man sagen, für Umweltgerechtigkeitsfragen. Also das war für sie schon immer ein wichtiges Thema und das ist auch eine Politik, die sich jetzt in dieser Biden-Harris-Administration stark wiederfindet, diesen Schutz von Minderheiten, von benachteiligten Gruppen, von Menschen, die in zum Beispiel in Gebieten mit Strukturwandel leben oder extremer Umweltverschmutzung und die extra zu fördern und extra zu begünstigen mit verschiedenen zum Beispiel Steueranreizen und Fördermechanismen, das ist was, was sich durchaus auch als Erfolg wiederfinden lässt in dieser Amtszeit.
Nicht nur in der Klimapolitik, sondern ja auch vielen anderen Feldern auch ist der Vorwurf an Kamala Harris jetzt in diesem Wahlkampf gewesen, du warst doch jetzt schon 4 Jahre im Amt, warum hast du denn da nicht das getan, was du uns jetzt versprichst? Was würden Sie denn da in Sachen Klimapolitik dazu sagen?
Also ich finde, dass es im Bereich Klimapolitik tatsächlich nicht gerechtfertigt, einfach weil die Biden-Harris-Administration da extrem viel erreicht hat. Also wirklich das Maximum, was man sich vielleicht hätte erhoffen können. Also sie haben eine Gesetzesbasis mit verschiedenen Gesetzen für Klimaschutz und Energiewende geschaffen, für die Verkehrswende und obendrauf noch alles Mögliche an sehr wichtiger Regulierung auch gesetzt, um da eine Klimatransformation voranzutreiben. Also da sind einfach schon sehr große Erfolge gelungen, auf die man jetzt im Grunde nur noch aufbauen kann. Also da sind schon Erfolge gelungen.
Ja, so und jetzt ist natürlich die große Frage, was wollen die beiden denn aufbauen? Also Donald Trump auf der einen Seite und Kamala Harris auf der anderen. Vielleicht bleiben wir für einen Moment noch bei Kamala Harris, weil wir gerade sozusagen frisch aus der Erinnerung an sie kommen. Was plant sie für den Fall, dass sie gewählt wird?
Also wir wissen tatsächlich relativ wenig. Es ist gar nicht so leicht herauszufinden, weil sie in ihrem Wahlkampfprogramm da nur sehr kurz drauf eingeht, im Grunde genommen, was sie im Bereich Klimaschutz machen möchte. Also klar ist, sie möchte auf jeden Fall grundsätzlich den Klimaschutz weiter vorantreiben. Sie möchte, dass internationale Kooperation dazu stattfindet und sie möchte, dass dieses Thema Umweltgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit weiter vorangetrieben wird in den USA. Das sind die Punkte, die sie so gesagt hat. In der Praxis, das weiß man auch aus Dingen, die sie außerhalb des Wahlkampfprogramms gesagt hat, wird es ihr tatsächlich darum gehen, den Inflation Reduction Act umzusetzen, also das große Klimagesetz der USA. Das ist über einen Zeitraum von 10 Jahren angelegt worden. Es wurde 2022 verabschiedet. Also da sind noch ein paar Jahre, in denen diese Gesetzgebung quasi umgesetzt werden muss in verschiedener Form. Und was darüber hinaus aber passieren wird, was man vielleicht erwartet hätte, jetzt an Übrigbleibseln aus der Biden-Administration, dazu hat sie wenig bis gar nichts bisher gesagt. Da könnte man jetzt spekulieren, was vielleicht kommen könnte, aber man weiß sehr wenig von ihren Plänen über diese Implementierung des Inflation Reduction Acts hinaus.
Und bei Donald Trump läuft es da eigentlich auf das Gleiche raus wie in seinem ersten Wahlkampf schon mal oder hat er irgendwas Neues?
Ja, er hat so ein paar neue Themen, an denen er sich festgebissen hat. Aber also ich glaube, der größte Unterschied in all dieser für den Klimaschutz frustrierenden Rhetorik ist vielleicht, dass er diesmal immerhin davon abgekommen ist, dass er die Kohleindustrie in den USA wiederbeleben möchte. Ansonsten ist er letztlich exzellent darauf vorbereitet, tatsächlich einfach wie beim letzten Mal vieles rückgängig zu machen, was die Biden-Administration gemacht hat. Er hat auf so ein paar Bereiche hat er speziell abgesehen. Er zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen findet er Offshore-Windenergie ganz furchtbar. Das möchte er abschaffen. Er möchte, da ist er aber schon etwas von abgerückt, die Förderung für E-Fahrzeuge zurückfahren. Das wird derzeit sehr stark gefördert von der Biden-Administration. Und
das, obwohl einer seiner besten Buddies und Unterstützer Elon Musk von Tesla ist.
Genau, das ist, ich glaube, das ist natürlich auch der Grund dafür, dass er zumindest rhetorisch da etwas von abgekommen ist in den letzten Wochen. Tatsächlich, Elon Musk ist gar nicht so stark, er profitiert gar nicht so stark von dieser Förderung durch die Biden-Administration, unter anderem, weil er einfach auch sehr teure Fahrzeuge verkauft und da macht so ein Steuerbonus in Höhe von ein paar tausend Dollar dann gar nicht so einen großen Unterschied. auch die Infrastrukturaufbau, die Ladestationen und so weiter, die Biden sehr stark gefördert hat. Da hatte Musk oder Tesla auch in der Vergangenheit ohnehin schon selber sehr viel investiert. Also es tut ihm nicht so sehr weh wie anderen Produzenten, aber ich vermute schon, dass er Trump auch darauf hingewiesen hat, dass er vielleicht nicht mehr ganz so stark diese Kritik an der E-Mobilität machen sollte.
Frau Tierges, und welche Rolle spielt in dem allem das Project 2025, was ja als Blaupause für eine nächste Amtszeit von Donald Trump gilt?
Ja, das Project 2025 oder das Mandate for Leadership darin, das ist quasi ein konservatives Manifest, was die konservativen Thinktanks zusammengeschrieben haben. Es enthält einen Bereich auch für Klimaschutz und Energietransformation. Und Trump hat sich da erstmal immer wieder auch von distanziert. Also er hat jetzt nicht gesagt, natürlich, das finde ich super und das werde ich 1:1 übernehmen. Da das aber Beraterinnen und Berater von Trump oder Mitglieder seiner ersten Administration geschrieben haben, diese Kapitel, ist schon davon auszugehen, dass er da grundsätzlich auf Linie mit ist. Und das sind durchaus noch wesentlich radikalere Vorschläge, als wir sie von Trump gehört haben. Also da ist gerade im internationalen Bereich noch sehr viel Musik drin, nicht nur der Rückzug aus dem Pariser Klimaabkommen, sondern der komplette Rückzug aus der UN-Klimarahmenkonvention. Und dieser Rückzug wäre tatsächlich vermutlich unmöglich, wieder rückgängig zu machen von zukünftigen Administrationen. Und also da rechne ich eigentlich mit einem kompletten Rückzug aus allen Klimaschutzformaten, zumindest überall, wo auch explizit Klimaschutz draufsteht.
Ja, sehr explizit Klimaschutz draufsteht auf der Weltklimakonferenz, die dieses Jahr in Aserbaidschan stattfindet, in Baku, die COP29 ist das. Die findet wenige Tage nach der US-Präsidentschaftswahl statt und dann wird auf jeden Fall Joe Biden noch im Amt sein. Die Amtsübergabe wird, so denn alles klappt, erst im Januar passieren. Welche Delegation wird denn von den USA in Baku wie auftreten? So als sozusagen Lame Duck Delegation dort ankommen, weil sie eigentlich gar nicht mehr im Amt sind? Oder kriegen die im Falle, dass Harris gewinnt, so einen Rückenwind und sagen so, und jetzt schieben wir das alles nochmal neu an?
Ja, also ich glaube, also zum einen muss man ein bisschen zurückgehen, glaube ich, und auch vor allem bei dieser COP daran denken, dass jetzt eben nicht nur der Präsident neu gewählt wird, sondern auch der US-Kongress. Auf dieser COP wird es vor allem um das neue Finanzierungsziel im Rahmen des Pariser Klimaabkommens gehen. Da wollen sich die Staaten drauf einigen. Das ist ein Thema, was für die USA unabhängig vom Präsidenten ein sehr schwieriges Thema ist, weil der Kongress da sehr stark blockiert hat in der Vergangenheit. Klimafinanzierung zur Unterstützung anderer Länder freizugeben ist quasi ein No-Go geworden im Kongress. Es ist ein extrem polarisiertes Thema und vor allem die Republikanische Partei hat sich da in der Vergangenheit sehr stark dagegen gestemmt, hat zum Beispiel ein Verbot im Haushalt verankert, dass man nicht in den Green Climate Fund Gelder einzahlen darf, der UN. Also das ist ohnehin ein schwieriges Thema, deswegen wird das nicht nur vom Präsidentschaftswahlkampf abhängen, wie diese Delegation dort auftreten kann, sondern durchaus auch vom Ausgang der Kongresswahlen. Also das wird auf jeden Fall schon wichtig sein. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Delegation, wenn Harris gewählt wurde, komplett anders auftreten kann. Also wir kannten das aus dem letzten Mal, als Trump gewählt wurde wiederum, dass die Delegation zwar hingefahren ist, aber natürlich im Grunde genommen keine Legitimation so richtig hatte. Es war allen schon klar, da wird jetzt nicht mehr viel kommen von den USA und mit Trump müssten wir damit jetzt wieder rechnen, zumal man eben dann damit rechnen muss, dass die USA bald wieder aus dem Pariser Abkommen generell austreten. Und bei Harris wird da sicherlich mehr Schwung sein. Man kann mit einem größeren Selbstbewusstsein hinfahren. Man kann auch im Blick auf die nächste COP, bei der nämlich die neuen nationalen Klimaschutzbeiträge, die NDCs, fällig sind, davon ausgehen, ja, hier werden die USA was liefern, hier wird was kommen. Und man kann zumindest darauf hoffen, dass auch im Bezug auf dieses neue internationale Klimafinanzierungsziel die aktuelle Biden-Administration mit Blick auf eine zukünftige Harris-Administration auch durchaus Versprechen machen kann und sich da auch dahinter klemmen wird. In welchem Maße ist dann eben auch abhängig vom Ausgang der Kongresswahl.
Sagt Sonja Tilges. Mit ihr habe ich über den Präsidentschaftswahlkampf in den USA gesprochen, der erstaunlich inhaltsarm war, wenn es um Klimapolitik geht. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Thema. Wenn Sie sich weiter einlesen wollen, finden Sie wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes einige Leseempfehlungen. Abonnieren Sie aber auch gerne unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf Social Media bei LinkedIn und X. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und an andere Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.